Vom Heft Nummer 12, was kann ich für Jesus tun? Er heißt gleich wie das Heft Nummer 11, was kann ich für Jesus tun? Heute die Lektion Nummer 2, Vermehrung von Führungskräften. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. 2. Timotheus 2,2. Ein Vers, was schon in den letzten Lektionen irgendwann schon mal genannt wurde, weil es einfach stark ist. Dieser Vers ist für das Thema Vermehrung von Führungskräften sowieso ganz starker Vers. Das heißt, du, was du von mir, Timotheus und Paulus, was du von mir gehört hast, das vertraue treuen Menschen, das heißt, andere Menschen, das sind Paulus, Timotheus, anderen, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das heißt, es sind 4 Generationen von Bibellehrer oder Apostel oder Gemeindelehrer. Das heißt, 4 Generationen werden hier gemeint. Und das ist, dieser Vers ist dann total geeignet, um untermalen dieses Thema. Vermehrung von Führungskräften, ja. Paulus sagt, was du von mir gehört hast, das vertrauen anderen. Und diese werden anderen wieder lehren. Das heißt, immer weiter, immer mehr, immer neue Generationen von Führungskräften sollen entstehen. Frage zum Nachdenken. Wie kann ich meine Führungsqualitäten entfalten? Ganz wichtige Frage. Jeder sollte sich mal diese Frage stellen. Ja klar, weil Führungsqualitäten sind etwas Gutes. Ich denke, für alle Menschen, egal ob gläubig oder nicht gläubig, Führungsqualitäten zu haben, ist gut. Und darüber nachzudenken, was kann ich tun, um die zu verbessern, gut darüber nachzudenken, werden wir in den nächsten Monaten öfter über dieses Thema nachdenken. Was kann ich tun? Viele würden denken, ja, ich bin ja kein geborener Führer. Und er hatte schon gesprochen, geborene Führer, von denen wird meistens nichts, weil sie denken, ich bin ein geborener Führer. Und die gute Führer, die starke Führer, die arbeiten an sich selbst. Okay, Überschrift. Warum ist Vermehrung von Führungskräften wichtig? Ja klar, man könnte denken, ja, sind die Führungskräfte, die wir heute haben, schon nicht genug? Könnte man fragen. Aber deswegen muss ich ja gegen argumentieren und sagen, nee, wir wollen mehr. Wir brauchen mehr Führungskräfte. Wir wollen, dass mehr Menschen das Evangelium hören und Jesus folgen. Und dazu brauchen wir mehr Evangelisten, mehr Bibellehrer, mehr Gemeindeleiter und so weiter. Logisch. Das wollen wir. Ich will, dass mehr Menschen zu Jesus finden. Das will ich. Und ich hoffe, dass jeder Christ das auch möchte. Und in letzter Zeit wurde ich ja konfrontiert mit einigen Tatsachen, die mir zeigen, dass ja nicht alle Christen dieses Bewusstsein haben. Nicht alle Christen haben vielleicht darüber nachgedacht. Viele Christen, die denken, Halleluja, dass ich eine Gemeinde habe. Halleluja, dass ich zu Jesus gefunden habe und die anderen, die können mir den Rücken runterrutschen, wie man so sagt. Versteht ihr? Die anderen, wenn die in die Hölle gehen, sollen die in die Hölle gehen. Es gibt Leute, die so denken. Ganz schlimm, das ist nicht so. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und wir, wie gesagt, wenn wir Gott ähnlicher werden wollen, dann sollen wir auch den Wunsch haben, dass alle Menschen gerettet werden oder zumindest, dass so viel wie möglich gerettet werden. Versteht ihr? Deswegen mehr. Und damit das passiert, ist klar, es ist ein bisschen heuchlerisch, wenn man sagt, Gott, bitte bekehre alle Menschen der Welt. Aber ja, wie bekehren sich die Menschen? Ja, durch Evangelisation, durch Lehre, durch Gemeinden. Und deswegen, wenn wir wollen, dass mehr Menschen sich bekehren, dann braucht die Welt mehr Evangelisten, mehr Bibellehrer, mehr Gemeindeleiter. Das ist verknüpft. Wir können das nicht loslösen. Gott schickt nicht Engel, ne, um den Menschen das Evangelium zu predigen. Das Predigen des Evangeliums ist eine Sache, die den Menschen gegeben wurde. Und deswegen, wir brauchen Menschen. Wir brauchen mehr Führungskräfte. Ne? Das heißt, Führungskräfte, wie gesagt, ich habe das euch schon letzte Woche erklärt. Da geht es um diese Grauzone zwischen informelle und formelle Führung und Leitung. Das heißt, ne, Evangelisieren ist nicht nur eine Sache von formellen Evangelisten, von Menschen, die jetzt einen Posten eines Evangelisten haben oder so. Deswegen sage ich ja Führungskräfte. Das heißt, Menschen, die sich involvieren, die sich engagieren, egal ob mit dem Posten oder ohne Posten, das heißt, egal ob formell oder informell, aber die sich engagieren in dieses Werk der Evangelisation, der Bibellehre, der Gemeindebau und so. Deswegen hat es schon Jesus gesagt. Betty, würdest du bitte diesen Vers lesen?
Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Matthäus 9, 37 bis 38.
Ja, sieht ihr, schon damals hatte Jesus diesen Druck oder diesen Wunsch oder diese Erkenntnisse. Es fehlen Menschen, die im Werk Gottes arbeiten. Schon damals. Und ich denke, es gibt keinen Ort der Welt, wo man sagen könnte, nee, in unserer Stadt, da gibt es genügend Menschen, die für Gott arbeiten. Ne? Die Idee von Vermehrung, von Führungskräften in unserer Stadt brauchen wir nicht. Ich denke, in jeder Stadt der Welt gibt es noch Menschen, die noch nicht bekehrt sind, die noch nicht glauben. Und deswegen brauchen wir Menschen, die sich engagieren in diesem Werk. Okay, wir haben festgestellt, wir brauchen Führungskräfte, wir brauchen Evangelisten und so weiter, Bibellehre. Was machen wir dann? Wie können wir das machen? Und dann habe ich hier geschrieben, nächste Überschrift, Führungskräfte wachrufen. Damit wir mehr Führungskräfte haben, ja, brauchen wir zuerst, dass die Menschen, die jetzt, ich sag mal so, noch keine Führungskräfte sind, erwachen zur Idee, ich könnte, ne, eine Führungskraft werden. Ich könnte mich engagieren. Ich könnte mich involvieren. Ich könnte etwas tun. Und deswegen müssen wir das besprechen. Das kommt nicht von alleine. Die Menschen wachen nicht irgendwie morgens auf und denken, oh, ich werde eine Führungskraft. Ne? Nein, wir müssen das besprechen und sagen, möchtest du vielleicht eine Führungskraft werden? Möchtest du dich engagieren? Deswegen ist eine Aufgabe der Gemeinde, das zu machen. Ne? Und ja, und zeigen Leute, wir brauchen Führungskräfte. Ja, klar, viele würden denken, nein, in meiner Gemeinde, da gibt es schon genügend Führungskräfte. Da gibt es einen Pastor, da gibt es einige Älteste, da gibt es schon genügend Führungskräfte. Alle anderen Gemeindemitglieder, die können einfach hingehen und hören und wieder nach Hause gehen. Ja. Okay, ich sage mal so, klingt berechtigt, so eine Art zu denken. Und deswegen muss ich sagen, nein, nein, nein. Das Reich Gottes braucht immer mehr. Vielleicht, ne, wenn eine Gemeinde hier, wie kann man sagen, so einen, ne, so einen Punkt erreicht hat, wo man sagt, okay, jetzt brauchen wir nicht mehr. Die Gemeinde hat so einen Höhepunkt erreicht. Wir haben hier einen Pastor, einige Älteste und so. Und jetzt kann das ja 20 Jahre lang mit den gleichen Pastor, mit den gleichen Ältesten weitergehen, immer gleich, und alle anderen Mitglieder sind nur Zuschauer. Ja? Und es gibt viele Gemeinden, die sowas machen. Die sagen, ja, okay, ne, so, dieses System, aber das ist falsch. Weil es gibt viele Menschen um uns herum, in unseren Stadtteilen oder in nächstgelegene Stadtteile, die noch nicht das Evangelium gehört haben. Und warum haben sie das Evangelium nicht gehört? Ja, genau deswegen, weil die Gemeinde sagt, ja, wir haben hier einen Punkt erreicht, wir brauchen keine Führungskräfte mehr. Das heißt, wir brauchen nicht wachsen, wir wollen keine neuen Menschen einladen. Nee, wir sind schon, wir genügen uns selbst. Die Menschen, die da sind, das ist schon gut. Warum mehr? Ne? Wir sind schon eine große Familie, warum noch mehr Menschen? Ne? Klingt jetzt ganz schlimm, aber viele, ich sage mal so, unbewusst denken so. Deswegen müssen wir das brechen. Wir müssen sagen, nein, eine Gemeinde, die, wenn sie jetzt schon groß ist und noch wachsen will, okay, sie kann das machen. Sie kann eine Tochtergemeinde gründen, zum Beispiel. Oder sie kann halt einen größeren Raum mieten. Geht auch. Man kann vieles machen. Aber ich denke, es ist falsch zu denken, wir haben hier einen Punkt erreicht. Unser Raum ist jetzt voll. Es kommen immer Menschen, die füllen diesen Raum. Und deswegen, ne, bleiben wir so, wie wir sind, die nächsten 20 Jahre. Ne? Ich denke, das ist ganz schrecklich, so zu denken. Man müsste denken, okay, da ist kein Platz mehr für Menschen hier am Sonntagmorgen um 10 Uhr in diesem Raum. Was machen wir? Ja, wir können hier einen Gottesdienst, noch einen Gottesdienst machen. Am Sonntagnachmittag oder am Samstagabend. Ne? Und dann können wir noch so eine Menge Menschen erreichen. Das heißt, man kann immer expandieren. Und warum will man das machen? Nicht, ne, um uns, wie kann man sagen, für unsere Ehre, oh, unsere Gemeinde, die ist gewachsen. Nee, weil wir wollen, dass mehr Menschen gerettet werden. Deswegen sollen wir, ne, wie kann man sagen, trachten und gierig sein für das Wachstum der Gemeinde. Und deswegen Punkt Nummer 2, in den Geschwistern den Wunsch, Führer bzw. Leiter zu werden, wecken. Ne? Das heißt, du kannst später eine Führungskraft oder ein Leiter sein in der Gemeinde. Viele würden sagen, nein und so weiter. Aber die Bibel sagt, wer einen Aufseher sein will, der wünscht sich was Gutes. Ist was Gutes. Leiten, führen ist etwas Gutes. Deswegen sollten wir daran denken, ja, ein Führer, ein Leiter, ein Evangelist, ein Bibellehrer oder ein Gemeindeleiter zu sein, ist etwas Gutes. Und wenn wir heute noch nicht in der Lage sind, das zu tun, aber ne, lass uns vorbereiten, dass wir in 5 oder 10 oder 20 Jahren dort ankommen. Und Punkt Nummer 3, das Potenzial der Mitglieder zu fördern. Potenzial. Ich denke, jeder hat Potenzial. Jeder Mensch hat Potenzial. Egal wer, jeder hat Potenzial. Verborgenes Potenzial, unentdecktes Potenzial. Und das, ne, muss, ich sag mal so, entdeckt werden und, ne, an die Oberfläche gebracht werden und gefördert werden. Und so kann man dieses Ziel erreichen, dass mehr Führungskräfte entstehen. Gut, jetzt Themawechsel. Ganz wichtiges Thema. Fangen wir jetzt an. Gemeinde als Förderungs- und Bildungsstätte von Leiterschaft. Ja, warum ist dieses Thema wichtig? Weil ich hier, ne, eine falsche Denkweise entgegenwirken will. Das heißt, ich will ja eine falsche Denkweise, wie kann man sagen, entkräften oder dagegen halten. Und diese falsche Denkweise ist, ja, Führungskräfte, Leiterschaft, die wird ausgebildet irgendwo. Da gibt's eine Stätte, da gibt's einen Ort, da gibt's eine Schule, da gibt's eine Bibelschule, da gibt's ein Seminar, da gibt's eine theologische Hochschule irgendwo, ein paar Kilometer entfernt oder 100 oder 200 oder 500 Kilometer entfernt. Und wer eine Führungskraft oder eine Leiterschaftsposition in der Gemeinde will, der muss dorthin, dort studieren, dort lernen und dann kommt er zurück oder geht irgendwo anders hin. Und diese Denkweise müssen wir brechen. Ne? Und wenn ihr jetzt sagt oder wenn jemand sagt, Rolf, du bist gegen Seminare oder Bibelschule. Ne? Nein, das ist falsch. Ich bin nicht gegen Seminare oder Bibelschule. Nur ich denke, dass Seminare und Bibelschule sind für Menschen, die sich vertiefen wollen, die hier Bücher schreiben wollen oder so. Oder okay, die Gemeinden brauchen ja auch Gemeindeleiter, die sich wirklich gut in der Bibel auskennen, die wirklich ausgebildet sind in der Theologie und so. Gemeinde brauchen das, aber Gemeinde brauchen auch viele Evangelisten und Gemeindebibellehrer und Seelsorger und viele Führungskräfte, die nicht so ein hohes Niveau haben. Ja, Führungskräfte gibt's überall in der Gemeinde. Sei es jetzt in der Jugendgruppe, die braucht auch einen Führer, ne? Oder in der Frauengruppe, die braucht auch eine Führerin. Und die Männergruppe braucht auch einen Führer. Das heißt, Führung braucht, ne, wird überall gebraucht in der Gemeinde. In allen Ecken und Kanten der Gemeinde wird Führung gebraucht. Und deswegen fragt man sich, ja, und wo werden diese Menschen ausgebildet? Und deswegen sage ich hier, die Gemeinde ist, ne, der Ort par excellence für Führungs- und Leiterschaftskräfte auszubilden. Wolfgang, lies mal bitte diesen Vers.
Ältesten, die gut vorstehen, soll doppelter Erdewert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. 1. Timotheus 5,17.
Hier in diesem Vers redet Paulus über Älteste, die in der Lehre arbeiten. Älteste, die in der Lehre arbeiten, das heißt Menschen, die ja keine Theologen waren, aber trotzdem in der Lehre gearbeitet haben. Das heißt, wie zum Beispiel hier Jüngerschaftarbeit oder so. Und in Brasilien gibt es aber tausende Menschen, die ja keine Theologie studiert haben, aber in dieser Arbeit, diese Sonntagsschule für Erwachsene arbeiten, die ihr Bestes geben oder vielleicht eine Hochschule für Pädagogie besucht haben oder eine Hochschule für Jura besucht haben oder andere Hochschule besucht haben und deswegen, ich sag mal so, dann auch gut arbeiten können in der Sonntagsschule für Erwachsene, in der Bibellehre, in der Gemeinde. Die Ältesten, die in der Lehre arbeiten, die sollen doppelter Ehre wert geachtet werden. Diese doppelte Ehre wert geachtet werden bedeutet was? Ja, fördern, sagen, toll, dass ihr das macht, gut, dass ihr euch anstrengt in der Lehre, bitte tut das weiter. Ihr seid, wir ehren euch und dann sollen andere auch denken, oh, die Arbeit der Lehre, die ist wichtig, schau mal, wie geehrt werden die, Die Älteste, die in der Lehre arbeiten, lass uns auch in der Lehre arbeiten. Die Arbeit in der Lehre ist sehr wichtig. Das heißt, Förderung von neuer Leiterschaft. Okay, Leiterschaft, wie gesagt, kann ganz vieles bedeuten in der Gemeinde. Aber die Gemeinde ist der Ort, wo diese Menschen gefördert werden, die arbeiten wollen, die sich involvieren wollen, die sich engagieren wollen. Die Gemeinde ist der ideale Ort für solche Sachen. Ja, warum? Weil er Führung ist etwas ganz Konkretes. Führung ist, hat hier zu tun, Menschen zu führen, sei es in der Jugendgruppe, in Freizeiten, in Gottesdienste, im Kinderdienst, im Hauskreis, in Bibelstunde. Alle solche Arbeiten, wir brauchen Führungskräfte, brauchen Menschen, die das organisieren. Und in einer theologischen Hochschule, da kann man ja gut studieren, Bücher lesen, arbeiten, schreiben. Aber da hat man wahrscheinlich wenig Chance, sowas zu machen. Jugendgruppen, Freizeiten, Gottesdienste, Kinderdienste, Hauskreise und so weiter. Das heißt, solche konkrete Arbeiten, die jetzt mit Menschen zu tun haben, mit Menschen umzugehen, Menschen zu organisieren. Versteht ihr? Deswegen ist die Gemeinde der beste Ort, um dass jemand lernt, ein Führer zu sein. Der beste Ort, weil das viele Chancen gibt. Da passiert vieles und wenn jemand sich involviert, dann hat er viele Chancen zu wachsen, in eine Position eines Führers zu steigen. Irgendwann fehlt da ein Leiter einer Gruppe oder so und dann denkt, oh, wer könnte diese Gruppe leiten? Der Bruder so und so oder die Schwester so und so. Und dann irgendwann wirst du eingeladen, etwas zu machen, weil du dabei bist. Weil Führung ist schwer. Ich sage mal so, eine Gemeinde zu leiten ist etwas ganz Schweres. Und wie kommt man am besten zu so einer Position? Ja, man fängt ganz unten an, indem man zum Beispiel hier eine Jugendgruppe führt mit eine kleine Jugendgruppe. Dann hast du viel weniger Verantwortung, wenn da etwas schief geht oder so, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn jetzt, als wenn die Gemeinde, der Gemeindeleiter die Gemeinde nicht gut leitet oder so, versteht ihr? Das heißt, klein anfangen und dann geht's immer weiter, immer größer, immer größere Gruppen. Dann eine Freizeit organisieren und dann einen Hauskreis organisieren und so weiter. Immer wachsen, immer mehr Verantwortung, mit immer mehr Menschen zu tun haben, immer mehr Verantwortung. Und so ist der beste Weg, um heranzuwachsen in der Führung, in der Leitung. Deswegen immer wieder, die Gemeinde ist der beste Ort, um das zu trainieren. Ja, und auch Führungskräfte, was müssen die auch können? Ja, müssen können, mit anderen zusammenzuarbeiten. Weil ja, Führung hat damit zu tun, ein Führer ist meistens nicht alleine. Ne? Egal in welcher Ebene, auch ja, zum Beispiel in der Regierung, auch ne? Unsere Kanzlerin oder so, die ist auch nicht alleine. Die hat viele Menschen um sich herum, die sie beraten und so. Und in allen Ebenen, ne, der, wo es hier zu führen ist, zum Beispiel in Firmen oder so, ne, da ist selten ein Leiter, ein Führer alleine, dass er kommandiert sozusagen. Meistens ne, sind es Führungsebene, Gruppen und auch in der Gemeinde. Ne, da gibt es ja der Pastor oder es gibt Gemeinden, die ja mehrere Pastoren haben und dann gibt es die Ältesten. In der Bibel gab es ja keine einzige Gemeinde, wo, ne, wo steht der Älteste der Gemeinde, sondern immer die Ältesten der Gemeinde. Das heißt, es gab immer mehrere. Und ne, wie gesagt, in einer theologischen Hochschule oder in einem Seminar, da kann man gut studieren, da kann man gut Arbeiten schreiben und so, aber das ist die Theorie. Und die Praxis ist hier, zusammen mit anderen Menschen ein Projekt durchführen. Egal, ob dieses Projekt jetzt ein Gottesdienst zu machen ist oder eine Straßenevangelisation oder Austeilung von Traktate, egal was es ist, heißt immer, mit anderen zusammenzuarbeiten, etwas zu organisieren, zusammen mit anderen. Und das ist in der Gemeinde, ne, ist es total gut, weil da immer viele Menschen sind, die dann zusammenarbeiten müssen und sich, ne, ich sag mal so, sich vertragen und ne, sich lieben und das hinkriegen, ne, irgendwas zu tun, zusammen. Ich argumentiere immer in dieser Richtung, dass die Gemeinde der beste Ort ist, um Führungsqualitäten zu fördern, zu entwickeln. Ne, und okay, ich habe es hier ein bisschen so in der Spitze getrieben mit diesem Satz. Welche konkrete Maßnahmen müssen wir ergreifen, damit möglichst jeder, der Führungspotenzial hat, auch die Chance bekommen, es zu entfachen. Ne? In der Spitze habe ich das getrieben, im Sinne von, ne, dass die Gemeindeleitung nachdenkt, was können wir machen, dass jeder, der irgendwie in seinem Inneren das Potenzial hat, zu führen, zu leiten, dass das auch rauskommt, dass das auch gefördert wird. Ne? Und ja, weil ich vorher gesagt habe, dass ich glaube, dass jeder ein Potenzial hat, ne? Deswegen müsste man sagen, jeder, ne, jeder Mitglied der Gemeinde, der soll ein Führer, ne, der soll gefördert werden und so zur Führung, zur Leitung. Ne, aber okay, ich sag mal so, auf dem Weg fallen viele, ich sag mal so, ab. Ne, auf dem Weg, ne, gibt's Leute, die dann entmutigt werden und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn du sagst, ich werde versuchen, alle Mitglieder meiner Gemeinde zu fördern in ihrem Führungspotenzial. Und ich weiß, dass nach einigen Jahren ne, man das nicht geschafft hat, alle zu führen und Leiter zu machen. Und genau deswegen sollten wir das versuchen. Ne? Wenn es möglich wäre, wirklich alle Mitglieder der Gemeinde zu Führungskräften zu machen, ne? Wenn es wirklich möglich wäre, dann am Ende, nach 5 oder 10 Jahren, dann wäre alle, die ganze Gemeinde Führungskraft. Ne? Das wäre dann irgendwie komisch. Ne? Aber genau weil es dann nicht klappt, deswegen sollten wir das versuchen, damit wir so viel wie möglich Führungskräfte haben, damit die Gemeinde auch stabiler wird im geistlichen Bereich, weil ja das alles ja zu tun hatte mit Bibelkenntnis, mit Vertiefung in solche Schulungen und das befestigt den Glauben und befestigt auch den Charakter und so weiter. Und das alles ist positiv, das alles ist gut. Ja, noch zwei kleine Überschriften, bevor wir die Pause machen. Linear kontra exponential. Noch ein zusätzlicher Grund, warum die Gemeinde so gut ist, um Führungskräfte zu bilden. Ja, weil in theologischen Hochschulen, in Seminaren, da werden die Menschen ja einzeln ausgebildet, logischerweise. Jeder geht dahin und wird ausgebildet und dann kommt zurück oder geht zu einer anderen Gemeinde. Oder wenn der Pastor immer der ist, der allen Neubekehrten dann Jüngerschaft belehrt, dann werden diese Menschen belehrt und dann nach einer Zeit setzen sie sich dahin und sagen, okay, gut, jetzt bin ich belehrt, jetzt habe ich hier den Kurs so und so gemacht, jetzt setze ich mich hin und höre. Ne? dann wächst die Gemeinde linear. Das heißt, einer bildet die neuen Bekehrten und dann nächstes Jahr wieder die Neubekehrten, nächstes Jahr wieder die Neubekehrten. Das heißt, immer nur der Pastor. Aber wenn wir Führungskräfte haben, wenn wir Gemeindebibellehrer haben, das heißt Älteste, die in der Lehre arbeiten, dann wird diese Arbeit multipliziert. Dann gibt es immer mehr Menschen, die Jüngerschaft machen können, die Bibellehre machen können. Immer mehr, immer mehr. Und dann wächst das exponentiell. Dann wächst das viel, viel schneller. Dann multipliziert das sich. Gut, und eine Frage, wie entdeckt man Talente und Gaben? Weil, ja, wie gesagt, man soll fördern. Wenn jemand hier eine Führungsqualität hat, wie kann man das fördern? Ja, man muss das entdecken. Wie weiß ich, dass jemand eine Führungsqualität hat? Punkt Nummer 1, Talente. Ne? Talente kann man leicht erkennen. Das heißt, man muss nur so ein bisschen sich unterhalten oder gucken, wie die Person sich benimmt oder verhält. Und dann erkennt man das gleich, ob jemand hier talentiert ist für Musik oder für Mathematik oder für Buchführung oder für Putzen oder für, ne, das findet man schnell raus, welche ist, ne, das Hobby einer Person oder die natürlichen Gaben einer Person, das kann man leicht rausfinden. Und ich denke, das ist so ein bisschen so, ne, so ein Anfangspunkt, um diese Sache von der Führungsqualitäten so, ne, heranzugehen. Berufungen. Wie entdeckt man die Berufung einer Person? Das werden wir öfter studieren und das geht um Gebet. Jeder muss selber die Berufung entdecken, beten, dass Gott ihm das zeigt. Und wie kann ich wissen, welche die Berufung von der Person XY ist? Ja, diese Person fragen, welche ist deine Berufung? Die einzige Methode. Und Ämter, ne, um zu wissen, ob eine Person jetzt Potenzial hat, um einen Amt zu bekleiden. Da geht es viel um Organisation, weil ja die Ämter, die haben ja sehr viel mit Organisation zu tun. Okay, in der Gemeinde hat es auch viel mit der Bibelkenntnis und so weiter. Das heißt Bibelkenntnis, Organisationsfähigkeiten, da kann man schon gucken, wer kann gut organisieren, wer kennt gut die Bibel und so. Ne? Und so kann man merken, welche die Menschen sind, die jetzt tendenziell das Potenzial haben, um ja in Führung oder in Leitungspositionen zu gehen in der Gemeinde. Gut, lass uns unsere Pause haben. Lass mich das zusammenfassen in 3 Sätze, was ich bis jetzt geredet habe. Lass uns hier tief einatmen und in 3 Sätze das zusammenfassen. Warum ist Vermehrung von Führungskräften wichtig? Ja? Ja, weil es viele Menschen gibt, die nicht evangelisiert wurden. Weil die Gemeinden, obwohl einige Gemeinden groß sind, aber die könnten größer sein, weil es noch Menschen gibt, die das Evangelium nicht gehört haben. Deswegen braucht man immer mehr Führungskräfte. Eine Gemeinde, die sagt, wir brauchen keine Führungskräfte, ich denke, das ist eine Sünde, so zu denken. Es gibt immer einen Weg, um zu wachsen, um mehr Menschen zu erreichen. Gemeinde als Förderungs- und Bildungsstätte von Leiterschaft. Ne? Das verteidige ich ganz stark, die Gemeinde ist der wichtigste Ort. Okay, eine theologische Hochschule, ein Seminar, für einigen Menschen ist das auch wichtig. Wir brauchen Menschen, die sich vertiefen in der Bibel. Wir brauchen das. Aber wir brauchen ganz, ganz viele Menschen, die in den Gemeinden als Führungskräfte und Leiterschaftskräfte arbeiten, als Älteste und in der Lehre und in der Evangelisation und so weiter. Ohne, dass sie jetzt Theologie studiert haben und so. Wir brauchen in der Gemeinde mehr Menschen wachsen, als Jünger Macher, ne, als Jünger, als Lehrer der Jüngerschaft und solche Sachen. Wir brauchen viel, viel mehr Menschen, die das tun. Und das kann nur passieren, ne, exponentiell, wenn die Gemeinde selber der Ort ist, wo das alles passiert, diese Dynamik. Dann kann es exponentiell wachsen, die Zahl der Menschen, die so eine Arbeit machen. Und wie entdeckt man Talente und Gaben? Ne? Hinschauen, reden, beten. Und da gibt es bestimmte konkrete Aspekte, die man beobachten kann in einem Mensch, um zu fragen, ob diese Person Potenzial hat. eine Führungskraft zu werden oder nicht, und so weiter. Das werden wir alles später auch studieren in der nächsten, im nächsten Heft, ne, was handelt über Leidenschaft. Amen. Gut, dann lasst uns unsere Pause haben. Zweiter Teil. Auf der Seite 15 ganz unten. Tipps zur Vermehrung von Führungskräften. Ja, hier habe ich einige Tipps geschrieben, wie neue Führungskräfte gefördert werden können. Ältere Leiter beraten die Neuen. Mentoring. Ne? Mentoring, das heißt Begleitung. Die Älteren, die helfen die Neueren, geben Tipps und gucken, wie die das machen. Nächster Punkt. Unerfahrene Mitarbeiter sollen nicht zum Seminar geschickt werden, sondern trainiert, während sie sich engagieren. Ja, wichtig, das heißt, bevor jemand zum Seminar oder theologische Hochschule geht, zuerst mal sich in der Gemeinde engagieren, nur später dann dahin gehen. Punkt Nummer 3, sie seelsorgerisch betreuen. Ja, okay, Menschen, die jetzt wachsen in der Führung, haben oft dann Spannungen, Probleme und so weiter. Deswegen Seelsorge ist auch wichtig für sie. Nächster Punkt, trainiere mehr gleichzeitig, wie Jesus. Ne? Er hat nicht gedacht, ja, ich werde einen Apostel ausbilden, ne? Und das wäre vielleicht eine Katastrophe geworden, wenn jetzt Jesus Judas ausgewählt hätte als sein einziger Apostel oder so, ne? Das wäre schief gegangen. Deswegen hat Jesus eine 12 ausgesucht. Einer hat nicht geklappt. Einer war ein Versager. Ne? Aber 11 waren nicht Versager. Deswegen trainiere mehrere gleichzeitig. Nächster Punkt. Erlaube ihnen, ihre Stärken und Gaben einzusetzen. Meide es, sie auszunutzen als billige Arbeitskräfte. Ne? So funktioniert es viel oft in Firmen. Ne? Die Auszubildende, ne, die werden ausgenutzt als billige Arbeitskräfte und dann lernen sie auch sehr wenig, sagen wir so. Ne? Die arbeiten und lernen wenig. Und deswegen, das sollen wir nicht in der Gemeinde tun. Denken, oh, da gibt's neue Leute, die sind sehr engagiert und so. Deswegen lasst uns die hier in alle Arbeitsfelder einsetzen, damit die ja viel arbeiten. Ne? Aber sie sollen mehr lernen am Anfang, mehr lernen. Nächster Punkt, Lehre in einer leicht verständlichen Weise, die Sie gleich umsetzen können. Das auch mit der Lehre ist manchmal auch so kompliziert. Es gibt Leute, die dann das Niveau der Lehre vom Inhalt so hochheben, so kompliziert die Sachen erklären, dass niemand versteht. Und weil wir wollen, dass die Menschen das umsetzen. Das Ziel ist immer, das zu tun, was Jesus gelehrt hat. Deswegen, die Menschen sollen lernen, wie sie handeln sollen. Das soll praktisch sein und nicht hier nur theoretisch. Lernen über Philosophie und Soziologie und Anthropologie und die ganzen Sachen, ne, die, sagen wir so, die gut für den Kopf sind, aber nichts nutzen in der Praxis. Ne. Das soll nicht sein. In der Gemeinde soll es heißen, lernen, wie man evangelisiert, wie man predigt, wie man Seelsorge macht, wie man arbeitet, wie man sich engagiert und so weiter. Das heißt, wie man die Sachen tut. Meine teure Trainingsmaßnahmen. Niemand sollte aus finanziellen Gründen ausgeschlossen werden. Ja, man denkt, ja, Deutschland ist ein reiches Land, alle Menschen haben ja viel Geld. Ne? Aber ich habe ganz, ganz viele Menschen kennengelernt, die ganz wenig Geld haben und die deswegen nicht in solchen Veranstaltungen teilnehmen können. Ne? Irgendwann hatten wir hier eine Veranstaltung, die Einladung, und wir haben geguckt, ja, wie nimmt man dann teil in dieser Veranstaltung? Ja, du kannst dir ein Hotel buchen, hier für 100 Euro die Nacht, hier die 3 Nächte und so, 300 Euro, ne, und dann kannst du ja teilnehmen, plus den Eintritt in der Veranstaltung und so weiter, ne, das heißt, das ist, ich sag mal so, okay, einige Leute kann da mitmachen, einige Leute, aber die meisten können bei sowas nicht mitmachen. Und viele sind dann ausgeschlossen. Und so in der Gemeinde, wenn die Gemeinde hier Führungskräfte trainieren will, dann muss es ja, alle müssen das bezahlen können. Meide komplizierte Schulungen. Es geht um konkrete Situationen. Gut, nächste Überschrift, Verantwortung übertragen. Ja, Sobald der Neue in der Lage ist, die Aufgabe zu erledigen, soll man ihm Verantwortung übertragen ohne Verzögerung. Viele Führungskräfte oder Leiter, die denken, ich kann alles perfekt machen, ne? Und okay, oft ist es der Fall, dass die Menschen, die schon sehr viele Jahre Gemeinde leiten oder eine Firma leiten, das ja ganz gut machen können, haben Erfahrung, haben studiert und so weiter. Und wenn jetzt neue kommen und noch nicht die Kenntnis und die Erfahrung haben, dann denken die Älteren, ne, ach, lass das, ich mach das, ne? Ähnlich wie vielleicht eine Mutter, die zum Kind sagt, lass, ich mach das. Ne? Ich denke, ah, das Kind, ne, das wird sich so anstrengen und trotzdem nicht ansatzweise das so gut machen, wie ich das machen würde. Deswegen, lass das, ich mach das. Ne? Und so fördert man nicht neue Führungskräfte, so fördert man nicht die Menschen, sondern umgekehrt. Ne? Die Neuen, die sollen Verantwortung übertragen bekommen. Wenn man merkt, oh, der schafft das schon, diese bestimmte Arbeit zu machen, okay, dann übertragen wir die Verantwortung. Trotz, dass er vielleicht die Arbeit nicht so ganz perfekt macht, wie einer, der schon 20 Jahre ne, Erfahrung hat. Aber wichtig ist, dass man immer die Verantwortung überträgt und auch wirklich überträgt und nicht da irgendwie im Hintergrund bleibt und dann einspringt ne, und dann diese Autorität in die Autorität wegnimmt, ne, wie in einer Gemeinde habe ich gehört, dass sowas passiert ist, dass der Pastor in Rente gegangen ist und der Neue, sein Nachfolger, hat dann die Sachen, ich sag mal so, ja klar, nicht so perfekt gemacht, wie der, die in Rente gegangen ist. Und dann ist der in Rente schon gegangen war, ist zurückgekommen, ne? Und gesagt, nee, du machst das hier alles falsch, ich werde das wieder, den Laden wieder ne, leiten und so, weil du alles falsch machst, verstehst du, ne? So geht das nicht. Das heißt, Verantwortung übertragen heißt, man muss auch vertrauen, dass die andere Person ne, das macht. Ne? Obwohl die andere Person das immer ein bisschen anders machen wird als, ne, als die anderen. Aber klar, weil wir sind alle verschieden. Es gibt zwar nicht keine zwei gleiche Menschen auf der Welt. Die Fehler nicht überbewerten. Man lernt aus Fehlern. Nur wer aus seinen Fehlern nicht lernt und versucht, sie zu verheimlichen, ist nicht geeignet, ein Mitarbeiter zu sein. Wenn ein Mitarbeiter einen Fehler macht, dann sollen wir sagen, ja, toll, dass du so ehrlich bist und zugegeben hast, dass du einen Fehler gemacht hast. Und wenn man anfängt zu sagen, du hast einen Fehler gemacht, wie schlimm und so weiter, was werden die dann machen in Zukunft? Die werden das verheimlichen. Die werden sagen, ich darf das nicht erzählen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Die muss das verstecken. Und das heißt, alles wird vertuscht. Und alle Fehler werden unter den Teppich gekehrt und bleiben da, bis die Bombe explodiert sozusagen. Deswegen ist es besser, wenn man sagt, Fehler zuzugeben ist gut, damit man die korrigieren kann. Nächste Überschrift, Gemeinschaft. Mitarbeiter brauchen Gemeinschaft unter sich. Austausch, Unterstützung und Ideen. Ne? Ist wichtig. Die Mitarbeiter immer sich kommunizieren, sich austauschen, Ideen geben, in Projekte arbeiten, in größere Projekte. Ne? Die dann auch nur von mehreren Mitarbeitern geleitet werden können und so weiter. Zum nächsten Thema, zur nächsten großen Überschrift. Wie kann die Gemeinde Führungskräfte fördern? Wie kann die Gemeinde das machen? Wie gesagt, ist schön zu sagen, ja, Führungskräfte fördern, das ist so schön, das ist so herrlich, ne? Wow, ne? Aber die Frage ist, ja, was kann man ja konkret machen, damit neue Führungskräfte entstehen? Das ist die Frage. Tatjana, lies mal bitte den nächsten Vers.
Apostelgeschichte 19,9?
Genau.
Da aber etliche sich verstockten und sich verweigerten zu glauben, sondern den Weg vor den Mengen verleugneten, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und hielt tägliche Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Apostelgeschichte 19,9.
Lies auch bitte Markus 9,31.
Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag aufstehen. Markus 9, 31.
Ja, diese zwei Verse zeigen uns eine ganz wichtige Information. Der erste Vers, Apostelgeschichte 19, 9. Sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule. Das heißt, er hat eine Gruppe von den Gemeindemitgliedern getrennt, die Jünger. Das heißt, Menschen, die hier eine Jüngerschaftsschulung gemacht haben. Ich habe darüber schon geredet. Jünger war so ein Begriff für Menschen, die sowas machen wie heute, dass man heute Ausbildung nennt. Heute nennt man das Ausbildung. Damals hat man Jüngerschaft gesagt. Für ungefähr das Gleiche. Jünger Jesu, die haben gelernt, Aposteln zu werden. Das heißt, seine Vertreter, die das weitergemacht haben, was er gemacht hat. Und hier, Paulus, er hat das gemacht, er sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule. Interessant. Und Jesus hat auch sowas ähnlich gemacht. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen. Das heißt, Jesus hat nicht immer alle Menschen gelehrt, immer die Menge gelehrt. Nein, es gab Momente, wo er die Menge sich verabschiedet hat und gesagt, Jünger, jetzt habe ich eine Schulung für euch. Was hat das mit der Frage zu tun? Wie kann die Gemeinde Führungskräfte fördern? Und eine wichtige Antwort ist Theorie durch Schulungen. Das theoretische Teil. Wenn jemand ein Führer, ein Leiter sein will, lernen will, wie werde ich, braucht er auch das theoretische Teil. Die Theorie ist auch wichtig. Das habe ich nicht erfunden. Ich habe hier versucht, hier zu beweisen mit den Bibelversen, dass es schon damals so war, dass man hier die Jüngern genommen hat und denen Theorie gegeben hat. Deswegen hat auch Jesus gesagt, lehrt sie alles halten. Macht zu Jüngern und lehrt sie. Die Lehre, die Schulung, die Theorie ist auch wichtig. Es gibt Leute, die nichts halten von Theorie, von solchen Schulungen, wie ich jetzt mache. Es gibt Leute, die sagen, wichtig ist die Praxis, wichtig ist, dass man ein Christ ist in der Praxis. Und ich sehe das auch so. Das ist, das Ziel. Aber wie man dieses Ziel erreicht, nur über die Theorie. Deswegen hat Jesus gesagt, lehrt sie alles halten. Man kann nur alles halten, wenn man weiß, was man halten soll. Und man wird zu einem Leiter, man muss auch wissen, viele theoretische Sachen über Leiterschaft. Okay, jetzt nächste Überschrift, Theorie und Praxis. Wie gesagt, es geht nicht nur um die Theorie. Die Theorie ist nur der Weg zum Ziel. Und die Praxis, wie gesagt, in der Gemeinde ist der beste Ort, wo man die Praxis finden kann, wo man das praktizieren kann, wo es viele Gruppen gibt, wo man irgendwas tun kann und wachsen kann in seinen Führungsqualitäten. Lernen durch praktische Erfahrungen in der Gemeinde. Die Gemeindeleitung sollte sich bemühen, den Jüngern, den Frischbekehrten nach 2 oder 3 Jahren anfangen, Chancen zu geben. Sie einladen, ein Stück Verantwortung zu übernehmen, sie zu involvieren, sie zu engagieren in weniger anspruchsvolle Aufgaben. Weil hier ist jetzt die Frage dieses Kapitels, wie kann die Gemeinde Führungskräfte fördern? Weil vorher, vor der Pause, war die Frage, die Gemeinde als Förderungs- und Bildungsstätte von Leiterschaft. Okay, die Gemeinde ist der wichtige Ort, aber jetzt ist die Frage, was kann die Gemeinde tun? Ja, okay, vielleicht sagt der ein oder andere von euch, aber ich bin doch nicht die Gemeinde, ich bin ja kein Gemeindeleiter oder so. Warum, Rolf, willst du mir das hier beibringen? Was kann die Gemeinde tun? Okay, aber irgendwann, hoffentlich, wirst du Teil des Gemeindeleitungsteams. Ein Ältester, ein Diakon oder ein Gemeindeleiter oder so. Und dann wirst du dich erinnern, was wir heute gesagt haben. Was kann die Gemeinde tun? Die Gemeinde soll jemand nach 2 oder 3 Jahren, der zum Glauben gekommen ist, anfangen, kleine Chancen zu geben, leichte Sachen zu machen. Es gibt so einen interessanten Begriff, Learning by Doing, Lernen durch Handeln. Das ist so ein wichtiger Begriff in der Pädagogie, wo es einfach nicht nur geht, Lernen durch Handeln im Sinne von, wenn jetzt ein Vater hier den Hammer auf dem Nagel hämmert und das Kind schaut zu und der Vater sagt, hier, ne, mach du auch ein bisschen hier, hämmer ein bisschen auch auf dem Nagel. Ne? Das ist auch eine Art Lernen durch Machen. Aber hier, dieses Learning by Doing, da geht es um was anderes. Da geht es immer um diesen Dialog zwischen Theorie und Praxis. Dass man die Theorie hat und dass man dann die Praxis hat, wo man nachdenkt. Wie verbindet sich die Theorie mit der Praxis? Das, was ich gelernt habe in der Theorie, wie kann ich das umsetzen in der Praxis? Oder vielleicht in einigen Fällen kann man denken, oh, das, was ich in der Theorie gelernt habe, das kann ich überhaupt nicht anwenden, das ist so theoretisch, das ist, die Lehrer, die haben ja keine konkrete Erfahrung oder so, ne? Okay, manchmal, ne, kann man auch zu diesem Schluss kommen, ne? Wie jetzt, ne, ich sage so, ich persönlich in der Theologischen Hochschule habe ich, wie gesagt, ne, Philosophie und Anthropologie und Soziologie und so weiter, habe ich viele Sachen gelernt, wo ich sage, wo soll ich das anwenden in der Praxis, ne, in der Gemeinde, ne? Deswegen ist auch wichtig, dieser Bezug, Theorie und Praxis, die ja immer so nebeneinander laufen und sich, ich sage so, gegenseitig ergänzen. Und ich sage so, aus eigener Erfahrung, ich habe viel mehr gelernt in meinem Master, wo ich diesen Dialog hatte. Das heißt, immer 2 Wochen Theorie, 6 Monate Praxis. 2 Wochen Theorie, 6 Monate Praxis. Und das hat mein Leben viel mehr bereichert, weil ich immer diese Zeit hatte, um zu gucken, wie kann ich diese Theorie jetzt anwenden in der Praxis. Und die letzte Überschrift, ganz interessante, ne? Führungskräfteüberschuss, weil, ne, vielleicht der eine oder andere von euch könnte jetzt sagen, weißt du was, Rolf, aber wenn deine Idee wirklich so geschieht, wie du meinst, dann werden in kürzester Zeit, in 5 oder 10 Jahren, werden so viele Führungskräfte sein in der Gemeinde, da wird einer, ne, ich sag so, den anderen auf den Fuß treten, ne? Das heißt, es werden mehr Leiter sein als Mitglieder, ne, der Gemeinde, ne? Und ja, das ist so. Das heißt, ich kenne viele Gemeinden, die sowas erleben. Und was machen diese Gemeinden? Was machen diese Gemeinden, die dieses neutestamentliche System anwenden? Weil diese Idee habe ich nicht aus meinem Kopf, sondern ich habe das aus der Bibel. Weil in der Bibel war das so, im Neuen Testament, ne, die Mitarbeiter, die Führungskräfte der Gemeinde wurden ja in den Gemeinden ausgebildet. Lies mal, ne, Apostelgeschichte und die Briefe und so, dann wird man das sehen. Die Führungskräfte wurden in den Gemeinden ausgebildet. Die Apostel, die sind gereist und waren eine Zeit lang in jeder Gemeinde und haben die dort, ne, vor Ort gelehrt. Und die er gelehrt hat, haben andere gelehrt, wie dieser Vers, ne, den wir ganz am Anfang gelesen haben, ne? 2. Timotheus 2,2. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das heißt, es muss immer weitergegeben werden, aber wo? Ja, in der Gemeinde. Ne? Paulus hat nicht gesagt, schick die zu einem Seminar. Ne? Ja, damals gab es kein Seminar. Die Menschen wurden immer, ne, in der Gemeinde weitergebildet. Und die Gemeinden, die sind gewachsen, die sind explodiert, ne? Die hatten immer viele, viele neue Mitglieder und diese neuen Mitglieder, die haben immer wieder neue Gemeinden gegründet und so weiter, ne? Das hat explosionsartig gewachsen. Und was haben die gemacht, ne? Wo ist das Ventil für dieses explosionartiges Wachstum, ne? Explosion braucht ein Ventil, ansonsten, ne, explodiert das. Wie der Name sagt, ja, Gründung von Tochtergemeinden. Deswegen hatte ich öfter gesagt, dieser Satz, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, jedes Stadtteil, jeder Stadt der Welt braucht eine lebendige Gemeinde. Das heißt, ne, nur wenn, ne, jedes Stadtteil, jeder Stadt der Welt eine lebendige Gemeinde hat, dann können wir sagen, okay, jetzt haben wir das Ziel erreicht. Ansonsten können wir immer weiterarbeiten, immer eine neue Gemeinde gründen. Wenn ein Überschuss an Führungskräfte ist, wenn ich sage mal zum Beispiel hier 12 Älteste, eine Gemeinde hat 12 Älteste, das ist zu viel für ne, die Größe der Gemeinde, dann sagen wir, 3 von denen könnten eine Gemeinde gründen im nächsten Stadtteil, damit ja weniger Führungskräfte sind in der Gemeinde und so dann auch weniger, sagen wir so, Spannungen, ne, weil jeder will was tun, aber es ist nicht so genügend Arbeit für alle da und dann fangen die Probleme an, ne? Vielleicht Streitigkeiten und so. Deswegen, ne, die Gesundheit, ne, der Weg, um die Gesundheit der Muttergemeinde zu erhalten, ist, ne, neue Gemeinden zu gründen. Und hier habe ich einen interessanten Satz geschrieben, ne, die missionarische Berufung der Gemeinde. Wir sind eine missionarische Gemeinde. Wenn die Gemeinde dieses Bewusstsein hat, wir sind eine missionarische Gemeinde. Unsere Gemeinde ist eine missionarische Gemeinde. Unsere Gemeinde, ne, fördert das Wachstum des Reich Gottes, egal ob am Ende der Welt oder am Nachbarstadtteil. Wir fördern, dass mehr Menschen zum Glauben kommen. Halleluja. Ich fasse mal zusammen, was ich hier in diesem zweiten Teil geredet habe. Tipps zur Vermehrung von Führungskräften könnt ihr selber nachlesen. Verantwortung übertragen. Ja, wenn wir ein Schützling von uns eine Verantwortung übertragen, dann sollen wir wirklich vertrauen und nicht quasi neben ihn oder hinter ihn bleiben und gucken, ob er wirklich das richtig machen wird. Ne? Das wäre beleidigend. Wir sollen schon vertrauen. Wie kann die Gemeinde Führungskräfte fördern? Die Gemeinde kann ganz vieles tun und 2 Sachen sind wichtig. Theorie durch Schulungen. Das heißt, solche Schulungen in der Gemeinde durchführen. Kurse, Leiterschaftskurse, Jüngerschaftskurse. Punkt Nummer 1. Und 2, die Praxis. Chancen geben, dass neue, dass Menschen, die vor 2-3 Jahre zum Glauben gekommen sind, auch sich engagieren, sich involvieren im geistlichen Teil der Gemeinde, sich neben einer, der schon, neben einem Ältester oder einem Diakon, sich stellen, ihm zu helfen, um zu lernen, wie man jetzt ein Diakon oder ein Ältester wird, ne, zum Beispiel. Das heißt, diese neuen fördern, Chancen geben, dass sie etwas tun. Und Führungskräfteüberschuss soll passieren. Ist gut, wenn das passiert, weil dann kann man neue Gemeinde gründen im Nachbarstadtteil. Ne, weil ja auch diese Führungskräfte irgendwo wohnen. Das heißt, wenn man weiß, oh, von unseren 12 Ältesten, 3 wohnen in diesem Stadtteil, 3 wohnen in jenem Stadtteil, 3 wohnen da, ne? Dann kann man sagen, okay, dann diese, die da in diesem Stadtteil wohnen, die, anstatt sie hierher kommen, können sie dort, wo sie wohnen, ne, eine Gemeinde anfangen, ne? Und okay, die Gemeinde kann sie helfen, kann auch andere dahin schicken, sie zu helfen, etc. pp. Ne? Ich sage das hier nur beispielhaft, damit wir verstehen, wieso die Sachen verbunden sind. Mehr Führungskräfte, mehr Gemeinden, mehr Menschen, die an Jesus glauben. Ich lese mal noch die 3 Fragen, die wir gleich besprechen werden. Frage Nummer 1. Warum ist die Ortsgemeinde der beste Ort, um neue Führungskräfte zu bilden? Frage Nummer 2. Was kann die Gemeinde konkret dafür machen? Und Frage Nummer 3. Wie verstehst du die Verbindung zwischen Führungskräfteüberschuss und Gründung von Tochtergemeinden? Halleluja. Amen.